Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Herzliche Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, ich darf Sie erneut begrüßen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Good Morning Endoscopy der DGEBV in Staffel 3 mittlerweile. Mein heutiges Thema ist auch eine Art Perspektivwechsel. Wir hatten ja schon mal das Thema Perspektivwechsel mit Ralf Kieslich. Heute geht es um einen anderen Perspektivenwechsel und zwar als Chefarzt ins MVZ. Neue Wege in der Gastroenterologie soll unser Gesprächsthema heute sein. Und mein Gast, den ich hier herzlich begrüßen darf, ist ein alter Bekannter von mir, Ahmed Mardisch. Hallo, vielen Dank, dass du mitmachst.
Ja, hallo Alex, vielen Dank. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, und wir kennen uns schon sehr lange, hatten auch viele gemeinsame Erfahrungen. Du warst dann Chefarzt schon relativ früh. Wann war das?
Ich war insgesamt 12 Jahre Chefarzt und bin mit 39 Chefarzt geworden.
Also schon sehr, sehr jung, wo ich noch überhaupt nicht wusste, wo es überhaupt ging, bist du schon Chefarzt geworden in Hannover. Und jetzt bist du hier in Frankfurt in einem, ja im weitesten Sinne MVZ. Und jetzt erklär uns doch mal so ein bisschen, wie es denn da überhaupt dazugekommen ist. Wie wurdest du Chefarzt? Und warum hast du dann wieder aufgehört?
Ja, vielleicht nochmal kurz zur Historie, wenn man so will. Ich habe ja in Hannover studiert, bin dann ins Allgemeine Krankenhaus Celle gegangen, wollte dort meinen Internisten machen, weil ich die Praxis meines Vaters übernehmen wollte. Also war schon mal der Plan, ich gehe in die Niederlassung. Dann habe ich ihn ab und zu mal vertreten und habe dann gemerkt, nee, das ist eigentlich gar nichts für mich. Und dann war klar, okay, ich möchte Klinikkarriere machen. Und Klinikkarriere hieß damals, vor 20 Jahren, man wird Chefarzt, wenn man Klinikkarriere machen will. Und Chefarzt wird man dann aber in einer großen Klinik nur, wenn man habilitiert ist, so war das früher auch. Und insofern bin ich dann an die Uniklinik nach Dresden gegangen, war dort 7 Jahre, habe meinen Facharzt zu Ende gemacht, den Gastroenterologen und habe mich habilitiert und bin dann eben sehr früh mit 39 Chefarzt in Hannover geworden, im KIA Klinikum Siedlohe. Bin Herrn Professor Wehrmann gefolgt, der wieder nach Wiesbaden gegangen ist. Also es war eine wirklich gastroenterologisch gute Klinik, die ich dann aber in den 12 Jahren Chefarzttätigkeit auch noch weiter aufgebaut habe. Wir sind dann ja auch in 2014 in den Neubau gezogen. Also wirklich attraktive Strukturen, große Abteilungen, 8 Oberärzte, Fußzentrum aufgebaut, Akutgeriatrie. Also das, was ein Chefarzt auch machen soll. Ihr habt ja mit Professor Kieslich auch über die Rolle des Chefarztes gesprochen. Und dann nach 12 Jahren mit Anfang 50 hinterfragt man dann natürlich schon, ist es jetzt das, was du die nächsten 17 Jahre machen willst? Und das ist, glaube ich, eine ganz normale Frage. Plus natürlich die Rahmenbedingungen, die sich schon auch in der Klinik verändert haben. Ja. Das Korsett ist enger geworden. Die Spielräume sind enger geworden. Ich habe gemerkt, so in den letzten Jahren, da spielte sicherlich auch Corona noch mit rein, dass man im Grunde genommen gar nicht mehr den Chefarzt haben will, der Dinge entwickelt, nach vorne bringt, sondern der im Grunde genommen das, was ist, verwaltet, eher noch ein bisschen runterfährt, weil natürlich das Thema der Ambulantisierung schon am Horizont war. Und insofern sind die Spielräume, die Entwicklungsräume da schwieriger geworden. Und ich habe auch gemerkt, natürlich ist der Chefarzt auch für die ökonomische Ausrichtung der Abteilung zuständig. Aber am Ende machen wir natürlich Medizin und das muss immer an erster Stelle stehen. Und wir haben in den letzten 2-3 Jahren auch in den Gesprächen mit der Geschäftsführung gar nicht mehr über Medizin gesprochen. Und das ist so ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, das kann ich mir jetzt nicht 17 Jahre vorstellen, weil am Ende sind wir, wie gesagt, Ärzte. Die Medizin muss vorne stehen. Wir sind für unsere Patienten verantwortlich. Das Ökonomische ist natürlich auch wichtig, aber es darf nicht die Priorität bekommen. Ich glaube, das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Und in dieser Situation habe ich mit Herrn Professor Labenz, der ja ein langjähriger Freund und auch Mentor ist, gesprochen und habe gesagt, Jochen, such mir mal aus. Was. Ich kann mir das jetzt so 17 Jahre, er ist ja auch viele Jahre Chefarzt gewesen, 25 Jahre in Siegen. Und das MVZ hier, worüber wir ja noch gleich sprechen wollen, hat ihn beauftragt, quasi nach einem neuen Partner zu suchen, der einem, der in den Ruhestand geht, nachfolgen soll. Und da hat er ihm gesagt, kann das nicht was für dich sein? Ich habe initial auf die Anfrage, ja, willst du dich dann niederlassen als Gastroenterologe, erstmal gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, weil ich gerne Chefarzt war, weil ich gerne in der Klinik war. Aber er sagte, hör dir das doch mal an, lass uns doch mal hinfahren. Und dann haben wir eben das Gespräch geführt und ich habe mir die Struktur hier angeschaut und es war eigentlich schon relativ klar im ersten Gespräch, Das ist eigentlich eine Struktur, die der Zukunft gehört, die im Grunde genommen schon die Zukunft ist. Deswegen hat sich das dann so entwickelt durch einen Zufall, wenn man so will. Und ich habe auch nicht lange überlegt und habe dann diesen Schritt gemacht.
Also dann würde ich jetzt mal so als kurzes Zwischenfazit festhalten. Es hat sich am Anfang so ein bisschen angehört, so Midlife-Crisis, die wir alle immer so ein bisschen durchmachen. Aber sag ich mal, du hast es dann doch relativ erklärt, dass es mehr oder weniger schon auch ganz
handfestlich
inhaltliche Gründe hatte. Was ja eigentlich auch ein sehr interessanter Weg ist. Und vielleicht bist du ja auch so ein bisschen so ein Role Model, wie es so schön heißt. Weil ich denke, das, was du geschildert hast, das hört man ja doch von vielen.
Ja.
Und ich hatte auch neulich auch mal einen Podcast mit dem Leo Ludwig vom BNG, wo es ja auch darum ging, wie geht's denn überhaupt mit den Praxen weiter? Das ist ja auch eine ähnliche Geschichte. Ja? Mhm. Und jetzt sitzen wir hier in Frankfurt und es ist ja schon bemerkenswert, das ist ja keine Praxis, kein eigentliches MVZ. Es ist ja schon irgendwie, es ist eine Klinik. Es
ist eine Praxisklinik,
Praxisklinik, wenn man so will, ne? Ja. Mhm. Und es ist ja schon, sage ich mal, was, glaube ich, Eindruck macht auf den ersten Blick und natürlich auch noch von den Personen lebt, die dann auch eben tätig sind, so wie du. Jetzt seid ihr hier und das ist ja schon mehr als bemerkenswert. Ich habe festgestellt, insgesamt 10 Ärzte, ein Weiterbildungsassistent und macht sage und schreibe im Jahr mehr als 20.000 Endoskopien. Das ist ja gigantisch. Von der Schlagzahl her übertrifft ihr ja alles, was auch die Großkliniken letztendlich so haben. Zusätzlich habt ihr noch eine CED-Sprechstunde, ihr habt noch eine Lebersprechstunde, ihr habt noch Ernährungsmedizin. Jetzt fragt man sich natürlich, wie geht das eigentlich alles? Also wie kann das funktionieren? Also wenn das nicht mal ein Großklinikum schafft, in dieser Schlagzahl zu arbeiten, wieso schaffen das dann 10 Ärzte, die mehr oder weniger in einem MVZ zusammengeschlossen sind?
Ja, man muss natürlich dazu sagen, dass das auch eine Struktur ist, die gewachsen ist. Mhm. Bin ja hergekommen, da ist in vielen Teilen natürlich schon vieles da gewesen. Und vielleicht von der Struktur, wir sitzen ja hier in einem Krankenhaus, das Agablesium Bethanien Krankenhaus, ist ein Belegkrankenhaus im Sinne einer Praxisklinik. Da müssen wir vielleicht auch nachher nochmal sprechen über Finanzierung und so weiter. Und in einem Beleghaus entscheiden wir quasi bei jedem Patienten, machen wir diese Prozedur ambulant oder machen wir sie stationär. Wir haben Zugriff auf beide Strukturen. Und das macht es eben so attraktiv. Und es ist eben gewachsen. Wie gesagt, wir sind mittlerweile 10 Ärzte, 5 Partner davon, also die 5 Inhaber und eine Weiterbildungsassistentin. Mhm. Und der Bereich wurde auch nochmal vor 1,5 Jahren größer. Aus 5 Endoskopieräumen wurden 7. Und ja, kein Ende in Sicht, muss man ehrlicherweise sagen, als wir die neue, auch ambulante Struktur, ambulante Praxis auf 800 Quadratmeter in Betrieb genommen haben. Da dachten wir, naja, jetzt machen wir mal langsam die Räume auf. Aber die waren sofort voll mit den Terminen. Und insofern, jemand, der groß ist, wird halt noch schneller größer. Das haben wir auch erlebt. Und das Attraktive an der Struktur ist, dass wir natürlich ein großes ambulantes Standbein haben, aber wir haben eben auch die stationäre Struktur. Und wir bieten auch mittlerweile das komplette Spektrum der interventionellen Endoskopie an. Ich glaube, das ist auch nochmal.
Also einschließlich POEM, ESD, ERCP, Zystendrainagen, alles.
Alles bieten wir an und machen wir auch, auch in einer zunehmenden Zahl. Wir haben ja mit Privatdozent Dr. Knabe jetzt auch noch einen neuen Partner gewinnen können von der Uniklinik Frankfurt, der das Spektrum nochmal komplettiert hat. Also mit POEM, ESD, Cholangioskopie haben wir schon vorher gehabt. So können wir wirklich die komplette Gastroenterologie abbilden. Und wir gucken immer, was läuft ambulant, was läuft stationär. Wir sollen ja zunehmend auch ambulant arbeiten.
Ja.
Und insofern eben alles aus einer Hand. Und das ist das Attraktive dieser Struktur.
Jetzt gibt es ja mehrere Modelle. Sag mal, es gibt ja eigentlich primär jetzt die Kliniken, die ja hauptsächlich vom stationären Bereich ausgehen. Und dann ja mehr oder weniger versuchen an den Universitäten, das ist relativ einfach, da gibt es noch die Hochschulambulanzen als ambulante Standbein. Bei den anderen Häusern wird schon schwieriger mit das weißt du besser als ich, vorstationär, nachstationär. Bei euch ist aber schon, so wie ich das verstanden habe, primär ist die Anlaufstelle eine ambulante Gastroenterologie. Nur wenn es, sage ich mal, komplexer wird, wenn es auch einer postinterventionellen Überwachung zwingend bedarf, geht es dann in die Belegbetten. Das habe ich richtig verstanden.
So ist es.
Wie ist es denn dann, du hast ja auch schon angesprochen mit der Abrechnung. Wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt, alles, was ambulant erbracht wird, wird normal über eine Ziffer halt abgerechnet, wie es halt in jeder auch Ein-Frau-Mann-Gastroenterologen-Praxis ist. Wie ist es mit dem stationären Bereich? Da läuft ja die DRG, muss ja irgendwie dann aufgeteilt werden. Oder wie macht ihr das? Ja,
das wissen eben einige nicht oder viele nicht, gerade die, die aus der Klinik kommen. Der im ambulanten Bereich der BNG weiß das natürlich. Also wir haben ein großes ambulantes Standbein.
Ja.
Die Abrechnung läuft über die KV.
Ja.
Dann haben wir als zweite Säule die belegärztliche Tätigkeit. Mhm. Dort rechnet das Krankenhaus eine B-DRG ab. Mhm. Im Standardkrankenhaus ist die A-DRG, mhm. in einem Beleghaus ist die B-DRG. Mhm. Und die B-DRG ist eine um die Arztkosten reduzierte DRG. Das heißt, da sind drin Pflege plus mhm. Sachkosten. Mhm. Das rechnet das Haus ab, weil die Ärzte sind ja wir. Mhm. Und mhm. insofern das, was wir dann an Prozeduren über die Belegabteilung machen, rechnen wir auch mit der KV ab.
Ah, ja.
Und dann gibt es mhm. noch die dritte Säule. Immer Aha. dann, wenn es im EBM, und das ist ja unser Leistungskatalog, ja. keine Abrechnung für eine Prozedur gibt, wie die POEM. Ja. Die gibt es nicht. Ja. Ist natürlich im EBM nicht abgebildet. Oder die Cholangioskopie.
Ja.
Die lassen wir dann über eine ADRG laufen im Krankenhaus. Und so haben wir im Grunde genommen drei Säulen, die wir bedienen, je nach Notwendigkeit und Möglichkeit der Abrechnungssituation. Mhm. Und so sind im Grunde genommen wir ja nicht alleine als Struktur hier, sondern wir haben eben viele Nachbardisziplinen, die genauso groß aufgestellt sind wie wir und genauso in der Breite und in der Tiefe Medizin machen. Es sind die Onkologen, es sind die Kardiologen, es ist eine Kopf-Hals-Klinik, es ist eine interventionelle Angiologie, es ist eine Diabetologie. Und so arbeiten wir quasi wie in einem Krankenhaus interdisziplinär, haben eine 14-Betten-Intensivstation, sodass wir eben auch Patienten versorgen können ja. bei Komplikationen oder eben auch bei einer akuten Pankreatitis oder einer Blutung haben wir Intensivkapazitäten, die wir nutzen können für unsere stationären Patienten. Sodass am Ende diese Struktur zwar ein Belegkrankenhaus ist,
ja.
aber so wie es aufgestellt ist, eben wie ein Krankenhaus arbeitet, mit einem großen ambulanten Standbein
ja.
und dann eben den notwendigen stationären Strukturen für stationäre Patienten.
Hört sich alles plausibel an, würde man sagen, es ist eine Win-Win-Situation.
Für alle,
genau. Für alle. Mhm. Fragt man sich eigentlich, warum gibt es das jetzt erst und auch jetzt erst hier in Frankfurt und vielleicht noch ein paar wenigen anderen ja. Zentren?
Das sind ja die Beleghäuser per se. Die sind so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Warum? Weil natürlich bis vor vielleicht 2-3 Jahren natürlich Krankenhäuser sehr profitiert haben von der ADRG.
Mhm.
Ja, deswegen gab es die Trennung entweder ambulante über EBM in den Praxen oder Krankenhaus ADRG.
Mhm.
Das Beleghaus ist ja eine intersektorale Versorgung, wie wir eigentlich sie seit 40 Jahren, 30 Jahren fordern, ist in einem Beleghaus konstruiert. Mhm. Aber es geriet in den Hintergrund, weil, und das muss man eben auch sagen, da kommen wir auch gleich zur Abrechnung,
ja.
der Belegarzt rechnet über EBM ab,
ja. einen
Großteil seiner Leistung.
Ja.
In dem Moment, wo sich das nicht rechnet, ist das auch für den Belegarzt schwierig.
Klar.
Das ist der Grund, warum im Grunde genommen die Belegstrukturen ins Hintertreffen geraten sind in den letzten 30 Jahren. Es gibt ja auch einen Verband, Belegärzte etc. Und das wird sich jetzt aber wieder ändern, weil nämlich ja. genau diese intersektorale Struktur,
ja. Ja.
die wir fordern, ja. alles aus einer Hand, ambulant, stationär, ja. genau in diesen Strukturen abgebildet ist.
War der Herr Lauterbach schon mal hier eigentlich dann?
Nicht bei uns persönlich, aber er war neulich bei dem Verband der Belegärzte und
ah,
hat
ja.
sich erkundigt und Aha. hat sich das mal angehört und fand das auch alles sehr, sehr interessant. Und wie gesagt, die Ambulantisierung, die ja kommen wird, bringt die gleichen Probleme auch für uns mit, wie für eine Klinik. Das muss man sagen.
Aber ihr seid besser aufgestellt,
ja.
würde ich mal sagen, weil ihr ja dann letztendlich eher von der Ambulanz in die Klinik kommt. Und ich sehe ja, ja schon das Problem jetzt von vielen kleineren oder Häusern kommunaler Trägerschaft, dass die dann einfach ein Problem haben werden, diese Hauptabteilungen dann noch zu führen. Also das
genau.
wissen wir alle. Das ja. ist ja Fakt. Und wir wissen ja auch alle vom Krankenhaus sterben. Und vielleicht ist das ja dann letztendlich ein Weg in die Zukunft.
Vielleicht noch ein,
ja,
ein wesentlicher
ja.
Punkt und einer, der uns auch unterscheidet zu einer vielleicht Standardklinik. Du hattest ja vorhin gesagt, ihr seid 10 Ärzte, eine Weiterbildungsassistentin. Wir sind 10 Fachärzte.
Ja. Ja,
das
ja.
heißt, das, was wir stationär machen, das, was wir ambulant machen, hat immer das Facharztniveau. Dadurch sind wir deutlich schneller als natürlich in einer Klinik, wo es natürlich die Weiterbildungsassistenten gibt, wo es dann ein paar Oberärzte gibt, wo es den Chef gibt, aber wo natürlich die Facharztvorhaltung nicht so gelebt werden kann, wie wir es leben. Das heißt, wir sind sehr schnell in unseren Entscheidungen, wenn wir Visite machen auf der Station, ist immer ein Facharzt, der sofort entscheidet. Kurze Liegezeit, kurze Prozedurdauer und das ist natürlich ein Riesenvorteil im Ablauf und in der Systematik und in der Performance.
Andererseits, Ahmed, wir sind ja auch alle groß geworden. Du hast ja auch gesagt, an der Uniklinik oder auch an einem kommunalen Haus, warst du auch in Celle tätig, Jana auch. Wer bildet dann die zukünftigen Fachärzte dann noch aus? Also gut, ihr habt jetzt eine Weiterbildungsassistentin, aber das ist ja schon dann ein Problem.
Wenn man ehrlich ist, ist das Liebhaberei. Ja. Das kann man sich natürlich vorstellen. Ja. Wir haben eine hohe Schlagzahl. Ja. Da ist eigentlich wenig Zeit für Weiterbildung. Aber das wird im Grunde genommen auch ein Thema in dieser ganzen Transformation Krankenhaus, wird die Weiterbildung sein. Weil wenn wir ambulantisieren, werden ja viele Eingriffe ambulant laufen. Mhm. Und dieses müssen natürlich Weiterbildungsassistenten auch erlernen. Und insofern kann man die Entwicklung oder muss man die Entwicklung natürlich dahingehend einfordern, dass natürlich auch Weiterbildung entsprechend finanziert wird, sowohl im ambulanten als auch im stationären Sektor, damit es eben auch für die Niedergelassenen, die vielleicht in so einer Struktur arbeiten, auch zumindest mal kostendeckend ist, dass wir eben auch weiterbilden. Und das ist etwas, was in dieser ganzen Diskussion, Lauterbachschen Diskussion, Transformation der Krankenhäuser, überhaupt noch nicht andiskutiert wurde.
Also den Nachwuchs nicht vergessen?
Nein.
Auf jeden Fall. Wie sieht's aus mit der Notfallversorgung? Viele Kliniken leben ja auch davon, dass über die Notaufnahme mehr oder weniger die Patienten reinkommen. Wie sieht's da bei euch aus?
Wir haben eine sehr große Kardiologie, die eine sehr große CPU hat. Darüber sehen wir unsere Notfallpatienten. Wir haben natürlich eine 24/7 Notfallendoskopiebereitschaft. Also wir halten das vor. Für unsere Patienten, die wir intervenieren, die eine Komplikation haben, aber eben auch für andere Patienten aus den Fachabteilungen, die dann bluten oder andere Probleme bekommen oder eben auch von draußen kommen mit Bluterbrechen. Jetzt mal, es ist keine originäre Notaufnahme, wo jeder reinkommt, aber wo im Grunde genommen schon Patienten dann sich vorstellen und dann auch notfallmäßig von uns behandelt werden.
Wie ist es dann mit pflegerischer Assistenz, Endoskopieassistenz? Da muss ja auch ein Umdenken stattfinden, dass man dann plötzlich auch eine ERCP machen muss.
Genau, unser MFA.
Oder dass man auch nachts auch zur Verfügung steht.
Wir haben immer eine Pflege dabei. Also 5 unserer MFAs sind in der Rufbereitschaft mit drin, werden auch in Teilen finanziert durch das Haus, weil wir ja auch das Haus damit quasi abdecken. Ja. Und dann haben wir natürlich entsprechende MFA, die ERCP können, die Punktionen können, die Cholangioskopie können, die ESD, POEM, all dieses müssen ausgebildet sein und das auch können. Das können nicht alle, ist klar, aber ein Teil.
Das ist ja überall so letztendlich. Aber Hauptsache, man kann das aufrechterhalten. Ja. Also es hört sich ja alles wunderbar an. Also eigentlich würde man sofort sagen, alle Chefärzte, die da draußen seid, schmeißt den Kram hin und macht das Gleiche, was Ahmed Madisch macht. Vielleicht noch eine Frage oder Kommentar von meiner Seite. Ich habe mich neulich mit einem US-amerikanischen Kollegen unterhalten. Da gibt es diese Modelle ja schon sehr lange. Der selber in der Praxis arbeitet, also oder MVZ im übertragenen Sinne, auch mit Belegbetten mit 40 Ärzten. Jetzt habe ich gehört, es gibt eine Praxis in USA, die insgesamt 730 oder 740 Ärzte verteilt auf 14 Standorte hat. Und das Problem, das die mittlerweile bekommen, ist ja klar, es ist ja auch ein ähnliches Erfolgsgeschäft oder ein Modell, dass dort auch Investoren anfangen, Geld reinzupulvern und zu investieren. Und letztendlich ein Investor, du hattest ja am Anfang so schön gesagt, dich interessiert ja nicht nur das Ökonomische, dich interessiert ja auch vor allem, dass die Medizin dort ankommt an den Patienten. Ein Investor, dem interessiert nur, wie ist der Profit. Ist es nicht möglicherweise auch so eine gewisse Gefahr, die uns auch drohen könnte?
Klar, sehen wir ja auch in Teilen, die entsprechende Facharztsitze aufkaufen. Im Augenbereich sieht man das. Also die Gefahr besteht, die besteht ja immer. Ja. Aber das mit den 700 Ärzten ist ja schon ein interessantes Konstrukt.
Das wäre was für euch. Das,
genau, in die Richtung können wir entwickeln. Im Übrigen, unser Vorbild sind immer unsere Kardiologen, die ja schon sehr groß sind, sind mittlerweile 40 Ärzte. Hier am Standort, genau, die auch an verschiedenen Standorten arbeiten, die das komplette Kardiologie, Klappeninterventionen, natürlich unzählige Herzkatheter, EPUs, alles abbilden. Und wir wollen natürlich auch weiter expandieren. Das ist natürlich das Ziel. Und du sagtest ja so ein bisschen Ökonomie. Da müssen wir natürlich auch drauf schauen, weil am Ende sind wir natürlich ökonomisch für das verantwortlich, was wir tun. Und das muss sich rechnen. Es muss aufgehen am Ende des Jahres. Wir müssen unser Personal bezahlen. Wir müssen investieren. Das muss mir auch im Auge behalten. Und ich glaube, so eine Balance, das ist ja immer das Entscheidende. Und Medizin plus Ökonomie, das in Einklang zu bringen, das ist auch natürlich unsere Aufgabe hier.
Wenn jetzt hier ein Investor anklopfen würde und sagt, Herr Madisch, ich zahle Ihnen jetzt, was weiß ich, das Zehnfache von dem, was Sie vielleicht gezahlt haben, um hier mehr oder weniger Teilhaber zu werden und kriegen noch ein paar Aktienpakete hinterher oder sowas. Ich will nur mal nachhaken. Ist es nicht vielleicht schon so eine kleine Gefahr,
absolut,
die dort droht, dass wir mehr oder weniger uns in die Abhängigkeit von Großinvestoren begeben?
Die Gefahr ist da, absolut. Aber wir als Partner sind uns natürlich einig, dass wir hier keinen reinlassen, dass das natürlich unsere Firma in Anführungsstrichen sind, die wir weiter wachsen lassen werden. Und insofern ist das auch wichtig, auch gerade, ich will jetzt nicht über Ausstiegsszenarien, aber es ist auch so geregelt, dass nicht der, der aussteigt, entscheidet, wer reinkommt, sondern das sind die, die noch drin bleiben. Mhm. Das sind ja auch nochmal wichtige Konstrukte, absolut, in so einem MVZ-Struktur. Ja. Ist vertraglich alles so geregelt, dass eben genau diese Probleme nicht auftauchen, dass der, der aussteigt, sich jemanden sucht, der denn am meisten bezahlt, und den will man gar nicht. Ne? Also da ist schon so ein bisschen so eine Sicherheit eingebaut, dass das eben nicht passieren kann. Aber die Gefahr besteht natürlich grundsätzlich für jeden.
Klar.
Im ambulanten Setting. Ne?
Aber trotzdem, dann bin ich ja ganz beruhigt, dass es bei euch nicht so ist. Und ja, also ich kann von meiner Seite aus zusammenfassen, es ist sicherlich ein Modell der Zukunft.
Könnten wir natürlich auch vorstellen, dass die Belegstruktur, die wir hier haben, eben aus dem Boden zu stampfen, ist schwierig. Ne? Weil das ist ja auch eine gewachsene Struktur über viele Jahre.
Ja.
Aber man kann sich natürlich schon vorstellen, dass die Struktur, die wir hier leben,
übertragen
werden in kleinere Häuser.
Richtig.
Die kleineren Häuser müssen sich ja schon auch überlegen, wir gehen in Kooperation, richtig, mit niedergelassenen Ärzten und bauen so eine Struktur auf. Oder wir bauen in unserem Krankenhaus auch eine ambulante Struktur parallel zur stationären auf, meinetwegen auch natürlich in eigener Verantwortung. Also man kann sich da hier schon auch was abschauen für die Kliniken im Rahmen der Transformation, weil so eine Struktur funktioniert. Aber es ist auch klar, wenn man ambulantisiert, auch in einem Krankenhaus, das muss ein paralleler Strang sein zum Stationären. Das darf man nicht vermischen. Weil die Schlagzahl eine ganz andere ist, die Performance ist eine ganz andere, und das ist dann schon wichtig, das zu bedenken. Ne? Sonst wird es nicht funktionieren.
Ich nehme das schon mal gleich als wunderbares Schlusswort auf. Ich finde, das war ein sehr schönes Gespräch, ein sehr spannendes Gespräch, und ich würde das wirklich auch gerne weiterverfolgen,
gerne,
wie sich euer Projekt hier so entwickelt. An den Köpfen liegt sicherlich nicht, also dafür kenne ich dich auch gut genug, und ich glaube, es ist schon die Zukunft, die wir so ein bisschen gesehen haben. Man muss nur mal sehen, es gibt ja dann doch oft viele andere Dinge, die dann so dazwischen kommen. Das sind dann eher politische Sachen, wo wir gar nicht so mit zu tun haben wollen oder auch nicht so mit zu tun haben werden. Spannend ist es auf jeden Fall, und es regt auf jeden Fall zum Nachdenken an, und dafür möchte ich mich nochmal herzlich bei dir bedanken, dass du dieses Gespräch mit mir geführt hast.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Ja, Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hoffe ich auch, dass es Spaß gemacht hat. Vielleicht haben Sie auch eine Meinung zu dem Gespräch und möchten diese gerne kundtun und uns kommunizieren. Bitte tun Sie das auf den üblichen Social Medias über unsere Homepage www.endoskopie-campus.de. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Und ansonsten verbleibe ich bis zum nächsten Mal in 14 Tagen. Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.